Deutschlandfunk. Streitkultur.
Mit Miriam C. Ich begrüße Sie von der Leipziger Buchmesse. Von hier aus gehen noch bis Sonntag die neuen Bücher dieses Frühjahrs hinaus in die Bundesrepublik und auch hinaus in die ganze Welt. Traditionell ist zwar die Frankfurter Buchmesse der bedeutendere Handelsplatz für Lizenzen, also Lizenzen, die die deutschen Verlage dann ins Ausland verkaufen, aber auch die Leipziger Buchmesse, die ist natürlich ein Tor in die Welt, vor allem nach Südosteuropa. Und deswegen fragen wir jetzt heute in dieser Sendung, ist die deutschsprachige Literatur eigentlich noch gefragt im Ausland? Liest die noch jemand? Hat sie noch Weltrang? Hat sie noch Einfluss in der Welt?
Es wird relativ wenig Deutsches im Ausland gelesen.
Der Übersetzer ist das Schlusslicht der Literatur.
Immer dort, wo wir in die deutsche Sprache investieren in der Welt, können wir den Trend umkehren.
Goethe, Schiller, Thomas Mann, auch Günter Grass oder Heinrich Böll sind in vielen Ländern sehr begehrt und sehr bekannt.
Das heißt, es liegt eigentlich eher an der Verzagtheit der Deutschen.
Günter Grass, der macht ja riesige Konferenzen, da werden Übersetzer aus der ganzen Welt eingeflogen und dann spricht er seinen Text durch, seinen Roman und die stellen ihm Fragen. Warum denn nicht? Ja, vielleicht werden die Übersetzungen besser.
Das war der Autor und Intellektuelle Hans-Magnus Enzensberger. Gerade ganz zum Schluss, den Sie gehört haben, der hat sich daran erinnert, in was für einer Schar von ÜbersetzerInnen sich also Günter Grass schon zu Lebzeiten gesonnt hat. Also seine Romane, Grass-Romane, die wollten also alle übersetzen in alle Sprachen dieser Welt. Gibt es heute noch was Vergleichbares? Hat die deutschsprachige Literatur noch Bedeutung in der Welt? Das diskutiere ich jetzt hier auf der Leipziger Buchmesse mit meinen Gästen. Und das ist zum einen Annemarie Blumenhagen. Sie ist Lizenzchefin beim Ullstein Verlag, dort also zuständig für den Verkauf von den Lizenzen deutschsprachiger Romane in die Welt. Herzlich willkommen, Frau Blum.
Hallo, danke schön.
Und neben ihr steht Jürgen Jakob Becker. Er ist Geschäftsführer des Deutschen Übersetzungsfonds. Der fördert Übersetzungen ins Deutsche, aber eben auch Übersetzungen deutschsprachiger Romane in andere Zielsprachen. Herzlich willkommen, Herr Becker.
Hallo.
Ja, wie bewerten Sie das beide jetzt also, die Bedeutung deutschsprachiger Literatur in der Welt? Unser Format sieht jetzt vor, dass Sie beide Zeit für so ein kurzes Eingangsstatement haben. Herr Becker, hat deutschsprachige Literatur noch Bedeutung in der Welt?
Ja, sie hat noch Bedeutung, allerdings... Wir veranstalten jedes Jahr Übersetzertreffen. Internationale Übersetzer deutschsprachiger Literatur kommen ins LCB, auch hier zur Leipziger Buchmesse. Wir stellen denen die aktuelle Literatur vor. Und was die uns zurückspiegeln, ist, dass es ein bisschen schwieriger geworden ist. Also, dass es bestimmte Klischees gibt von der deutschsprachigen Literatur. Schwierige Bücher, wo Nazis vorkommen. Das wäre ein Klischee, ja. Auf der anderen Seite bin ich immer wieder überrascht, was dann doch alles sozusagen über die Sprachgrenze hinübergeht. Bücher von Judith Schalansky, von Nino Haratischvili, 1000-Seiten-Roman, ja. Jenny Erpenbeck, Fatma Eidemir, Wolfgang Herrndorf, Kehlmann. Es sieht gar nicht so schlecht aus um die deutschsprachige aktuelle Literatur und sie steht auf einem starken Fundament. Und das ist die Literatur des 20. Jahrhunderts. Jeder kennt Kafka, jeder kennt Hesse, Thomas Mann. Das ist sozusagen das Fundament, auf dem sehr viel steht. Und wenn wir das vergleichen mit der iranischen Literatur oder der pakistanischen oder ich weiß nicht welchen Literaturen, da fällt uns ja viel weniger ein als zu diesen deutschen Autoren.
Ja, das starke Fundament des 20. Jahrhunderts, Frau Blumenhagen. Wie würden Sie sagen, sieht es mit der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur aus? Hat die noch Weltrang?
Ja, ich würde sagen, auf jeden Fall. Aber ich finde, es gibt halt so ein bisschen verschiedene Kategorien und auch vielleicht Genres, wenn man sagen will, die eben in der Welt Bedeutung haben oder die in der Welt eine Rolle spielen. Also natürlich die Prestige-AutorInnen, die Sie auch gerade schon genannt haben, ne? Bernhard Schlink, Robert Seethaler, Janine Erpenbeck, die jetzt gerade auf der Longlist ist für den internationalen Man Booker Prize oder Daniel Kehlmann auch. Also das sind natürlich unsere Prestige-AutorInnen, die man auch auf den Listen der internationalen Verlage findet. Ich finde aber auch, dass die deutschsprachige Gegenwartsliteratur sich eben verändert hat, weil es mehr um das Erzählerischere geht. Das ist definitiv was, was auch, glaube ich, gut international ankommt, dass es gute Geschichten gibt, die eben erzählt werden. Und ich finde, Nino Haratischvili ist da auch wirklich ein gutes Beispiel nochmal, die eben deutschsprachig schreibt, aber eben natürlich den Blick nach außen und sogar gen Osten irgendwie öffnet. Und da haben wir ja einige Autoren, ne, wie Sascha Stanisic oder Sascha Mariana Salzmann, die kommen auch international wahnsinnig gut an. Mhm. Aber für mich ist auch mal noch so ein wichtiger Aspekt, und da ist natürlich die Frage, was zählt, was ist Literatur oder was ist für uns Literatur, weil es gibt wahnsinnig interessante Trends, die sich eben mehr in der Unterhaltung abspielen. Also wir haben eben Bücher, die zwar irgendwie deutsche Geschichte aufgreifen und die dann so in so Familienromane spannen, wie zum Beispiel Annette Hess' Deutsches Haus, das hat sich wahnsinnig gut verkauft, es waren Bestseller in Spanien, 100.000 Exemplare, ne? Oder Charlotte Gneuss, die wurde ja auch gerade jetzt erst lizenziert, aber da verspricht man sich eben auch von, dass die Leute doch das irgendwie interessiert, diese deutsche Geschichte, aber dann verpackt in einem vielleicht einfacheren Setting oder so.
Und Frau Blumhagen, Sie kommen ja jetzt gerade ganz frisch zurück von der Londoner Buchmesse sozusagen, ne? Also das ist so weniger so eine Publikumsmesse, sondern da wird wirklich ganz viel so mit Lizenzen gehandelt. Und wie gehen Sie dann vor, wenn Sie da dann ausländischen Verlagen was verkaufen wollen? Sagen Sie dann, ja, hier, das ist jetzt nicht die schwierige Nazi-Geschichte, hier lernen Sie was über einen anderen Teil der deutschen Geschichte, oder wie pitchen Sie so deutschsprachige Gegenwartsromane, dass die da ankommen? Was haben Sie das Gefühl, so, was zieht gerade?
Historische Frauenunterhaltung verkauft sich da wahnsinnig gut. Auch ein niederländischer Verlag, wenn man da die Verlage, die vielleicht so ein Ulstein-Format haben, also ein breites Programm haben, dann weiß man eben, ja, wenn man jemanden hat im Katalog, der eben diese epische Frauenunterhaltung hat, dass die dann Nummer 1 Garanten sein können. Also wir haben ja Anne Jacobs, Corinna Boman, die sind da eben wahnsinnig beliebt. Ne? Mhm. Und insofern, also es ist doch sehr landspezifisch, was funktioniert. Und ich glaube, das ist natürlich auch ein bisschen das, was der Unterschied ist, ne, zu einem Günter Grass oder Thomas Mann.
Also man muss immer ein bisschen gucken, was könnte Chancen in welchem Land haben.
Genau.
Herr Becker, Sie haben jetzt schon angesprochen, Sie veranstalten also regelmäßig am Literarischen Kolloquium in Berlin so ÜbersetzerInnen-Workshops. Ja, da kommen also dann ÜbersetzerInnen aus der ganzen Welt, die also aus dem Deutschen übersetzen. Haben Sie da den Eindruck, es gibt schon noch sowas, Sie haben jetzt auch die Nazi-Geschichten schon gelernt, wie so ein nationales Stereotyp der deutschen Literatur, was so im Ausland herrscht? Ah, die schreiben immer die schweren Romane über ihre Geschichte.
Ich glaube, das wird langsam überwunden. Also, aber es ist natürlich immer noch ein nicht auserzählter Stoff. Also wir hatten Doris Grünbein zu Gast. Der hat über den Untergang von Dresden und die Geschichte seiner Großmutter da drin.
Und ist das ein gefragtes Buch im Ausland?
Wird in einige Sprachen übersetzt, aber ist jetzt nicht der absolute Renner natürlich. Aber es ist ein interessanter Stoff und die Übersetzer haben sehr stark darauf reagiert. Ich glaube schon, dass die Geschichten auch zum Teil neu erzählt werden oder transgenerationelle Traumata. Das ist in vielen Ländern, wo es Kriege gegeben hat, ein großes Thema. Und da haben auch deutsche Autoren was beizutragen.
Ja, jetzt hat Frau Blumhagen ja gerade gesagt, diese epischen Frauenromane, die springen dann in vielen Ländern mal auf Platz 1. Jetzt, wenn der Deutsche Übersetzerfonds Romane auswählt, die er fördert für Übersetzungen in andere Sprachen, nach welchen Kriterien wählen Sie da aus? Oder was sind da irgendwie Sachen, auf die Sie achten?
Also ich muss eins dazu sagen, der Hauptplayer beim Fördern von Übersetzungen in andere Sprachen ist das Goethe-Institut. Mhm. Fremdsprachige Verlage können dort Anträge stellen und da sind die meist geförderten Schalansky, Haratischvili, Fatma Aydemir und so weiter. Und die haben natürlich ein Qualitätssiegel, muss da drauf stehen. Das sind Bücher, die im Feuilleton vorkommen, die hier gut besprochen werden und die werden dort gefördert. Mhm. Wir fördern Übersetzer, Individuen, die oft ganz wild übersetzen, Neuübersetzungen von Klassikern machen, aber auch mal zwischendurch ein Buch, was aus der Unterhaltungsbereich kommt. Also das ist sehr unterschiedlich.
Und was sind so Klassiker, die immer wieder übersetzt werden?
Der absolute Hit im Moment ist Stefan Zweig. Stefan Zweig wird in der ganzen Welt gerade rauf und runter übersetzt.
Haben Sie eine These, warum?
Also ich habe eben mit jemandem zusammengesessen und genau diese Frage gestellt. Er schreibt einfach gut, es ist eingängig, aber es ist auch tief. Man kann auch diese Biografien über Erasmus und so weiter, die er geschrieben hat, die kann man immer noch lesen und das kommt einfach gut an. Mhm. Ich wundere mich, weil er im deutschen Lesebuch ja eigentlich nicht mehr vorkommt. Also Stefan Zweig war in meiner Jugend vielleicht noch ein Name, aber
in meiner nicht.
In deiner schon nicht mehr, ne? Und jetzt kommt Thomas Mann neu übersetzt und der wird jetzt gemeinfrei in 2 Jahren.
Das ist interessant, das spielt nämlich auch eine ganz entscheidende Rolle, ne? Also bei dieser Neuübersetzung von Klassikern, Frau Blumhagen, Sie nicken jetzt schon, ja. Wenn einfach die Rechte sozusagen an dem Roman ablaufen, ne?
Genau, ich war gerade in Brasilien und habe mich da auch mit jemandem vom Goethe-Institut getroffen und die hat nämlich auch sich beschwert, es ist nur Stefan Zweig, Kafka und jetzt eben Thomas Mann und eben ganz viel, was dann gemeinfrei wird. Und das birgt natürlich weniger Risiko in verschiedenen Aspekten und natürlich gibt es dann auch meistens schon vorhandene Übersetzungen, die dann einfach nochmal überarbeitet werden oder auch nicht. Also das habe ich auch ganz oft.
Weil wir haben das macht man dann gern, dass man einfach so eine vorhandene, ein bisschen was ändert und dann kann man seinen Namen neu draufschreiben, oder wie?
Nee, das würde ich jetzt so nicht sehen, aber wir haben jetzt Marlene Haushofers Die Wand haben wir jetzt wirklich in den letzten Jahren nochmal in über 20 Länder lizenziert. Das hatte natürlich auch mit der Pandemie zu tun. Das Thema passt da irgendwie ganz gut. Und da ist es mir nur aufgefallen, weil da gab es halt schon vorhandene englische Übersetzungen bei ziemlich renommierten Übersetzern. Und das haben die natürlich dann wieder aufgenommen. Ne? Die müssen natürlich machen noch einen extra Vertrag mit dem Übersetzer. Ist jetzt nicht so, dass die da rumfuschen und sagen, hier neu übersetzt. Das auf jeden Fall. Also ich finde gerade so diese deutschen Klassiker natürlich, die kommen auch immer wieder, aber auch nur thematisch. Also ich glaube, es ist nicht alles nur finanziell, sondern eben auch thematisch, wenn es sich wieder anbietet. Und Marlene Haushofer, glaube ich, war eher unterschätzt und nicht so viel gelesen und wird jetzt halt unter ganz so feministischen Aspekten wieder ganz viel gelesen und ist übrigens auch jemand, wo das von den LeserInnen so eingefordert wurde. Also ich habe so viele Leute getroffen, die gesagt haben, ein finnischer Lektor hat erzählt, er hat einen Anruf von jemandem bekommen, ja, Sie müssen unbedingt dieses Buch übersetzen, bitte, bitte. Und das muss auch im Finnischen erhältlich sein und lesbar sein. Und also so Geschichten kenne ich gerade ganz viel im Zusammenhang mit Marlene Haushofer.
Und ist eine finnische Übersetzung jetzt in Planung?
Ich bin dran.
Okay. Jetzt haben Sie beide schon so ein bisschen angesprochen, dass eben die deutschsprachige Gegenwartsliteratur auch diverser geworden ist. Ja, so bestimmte Diskurse, die auch unsere Gesellschaft beschäftigen, Identität, Postkolonialismus vielleicht auch, das spielt eine Rolle. Jetzt könnte man ja vielleicht denken, dass das dann auch gerade so eine Brücke schlägt in andere Länder. Also Frau Blumhagen, bei Ihnen im Klaassen Verlag, ein Imprint von Ullstein, ist zum Beispiel von Nejati Üsiri Vatermal erschienen. Das ist ein Roman, der in Deutschland und der Türkei spielt. Verkaufen Sie sowas dann gut in die Türkei?
Ja, also Türkei, das haben wir jetzt, das ist eigentlich auch ein ganz schönes Beispiel, da haben wir wirklich jetzt zusammen mit Goethe das sozusagen alles eingetütet. Da war dann klar, dass das gute Chancen hat, unterstützt zu werden und wir haben einen Verlag gefunden. Da freuen wir uns jetzt wirklich, dass das auf Türkisch erscheinen wird. Aber so eins zu eins lassen sich diese gerade die Immigrations- und Migrationsgeschichten nicht so wirklich ins Ausland transportieren. Also ich glaube, Nejatis Roman war wirklich der meist angefragteste Roman das ganze Jahr bei mir, aber es haben dann doch alle so ein bisschen so Hemmungen und es war bei Fatma Aydemir, glaube ich, ähnlich, ob dann sozusagen diese, dass es dann nicht doch einfach eine deutsch-türkische Geschichte bleibt und dass es schwierig ist, das dann irgendwie an die große Leserschaft zu vermitteln. Und ich glaube, das ist eben dann, wo die Übersetzungsförderung wieder kommt, ne, weil ich spreche halt mit Publikumsverlagen, die haben halt diese Hürde, sollen mehr als ein paar hundert Leute lesen. Und das ist dann natürlich immer das, was dann auch ausschlaggebend
ist. Herr Becker, wie nehmen das Sie das wahr mit diesen vielleicht auch international gefragten Themen, die die deutsche Literatur verhandelt?
Ich glaube, wir sind ja so schrecklich stolz, dass wir jetzt auch eine Migrationsliteratur haben und dass das so tolle Leute sind mit Stoffen von wo ganz anders her. Die sind hier im Feuilleton ein Erfolg auch bei den Lesern, aber im Ausland glaube ich nicht so. In der englischsprachigen Welt, da haben die das selber sozusagen. Migrationsgeschichten sind da nichts Besonderes. Und
sind vielleicht auch schon ein bisschen weiter im
Diskurs. Sind vielleicht auch schon ein bisschen weiter, so habe ich den Eindruck. Ja. Also wir haben das immer so mit großer Begeisterung. Hier, lest doch mal Fatma Aydemir und unsere Übersetzer mögen das alles. Aber so richtig über die Schwelle als der deutsche Trend kommt das nicht.
Aber vielleicht ein Aspekt, den das eben doch irgendwie für mich wichtig ist dabei, ist, das stimmt auch, ne? Also habe ich ja gerade selber auch gesagt, aber sie sind diverser und wir zeigen uns diverser in die Welt und ich glaube, das ist schon mal irgendwie der richtige Weg und so auch so ein bisschen so ein Türöffner für das, was dann noch kommen mag. Also weil ich glaube, das ist eben, was für mich in diesen Gesprächen wichtig ist, dass ich eben, also wenn ich jetzt Verlage treffe, auch aus dem englischsprachigen Raum, was ja immer die schwierigste Sprache ist, das ist das Einzige, was AutorInnen wollen, jetzt ins Englische übersetzt zu werden. Da können auch 30 andere Sprachen haben, so wenn es nicht Englisch ist, ist es dann schon immer kein Erfolg.
Das halt weil das noch als so bedeutsam wahrgenommen wird.
Ja, absolut. Das Englische. Über Sachbuch haben wir jetzt ja auch noch gar nicht gesprochen und es fällt auch, springt auch vielleicht den Rahmen, aber viele AutorInnen haben natürlich auch, wenn die international ausgerichtet sind, haben die natürlich auch Freunde, die nur Englisch lesen, dann kommt natürlich auch immer das, ne, das unter die Familie und so. Also da haben wir immer sehr viel so, auch so persönliche Eindrücke, die natürlich dann das finanzielle oder so ein ökonomisches Bild da nicht so ganz decken. Aber ich finde halt wirklich, diese neuen AutorInnen, die haben mir einfach auch echt Türen geöffnet zu internationalen Verlagen, die ich vorher nicht hatte, wo die Leute gesagt haben, deutsche Literatur ach, da passiert ja nichts so. Und das habe ich jetzt halt nicht mehr. Und natürlich ist der Weg wahrscheinlich noch ein bisschen länger und ein bisschen steiniger, aber zumindest haben wir jetzt eben diese Stimmen, die da sind. Und da können wir, glaube ich, trotzdem stolz drauf sein. Ne?
Herr Becker, wie nehmen Sie das wahr? Ist wirklich das Englische noch so eine dominante Sprache, die auch viel dann Übersetzungen in andere Sprachen noch lostritt?
Ja, absolut, ja. Was in den USA oder in England funktioniert, funktioniert auf der ganzen Welt. Deshalb sozusagen, wenn die erste Übersetzung ins Englische geht und die irgendwie im großen Verlag, dann ziehen sofort automatisch 10, 20 andere Sprachen nach. Dann kann man sagen, hier, ich habe es an Farrar Straus verkauft. Ne? Das ist doch ein super Argument für dich.
Das stimmt, ja. Es ist immer noch so.
Kann man also vielleicht jetzt auch als Beispiel ein bisschen die Gewinnerin des Preis der Leipziger Buchmesse in der Kategorie Übersetzung nehmen. Ne? Borat Chungs Roman war ja auch erst in der englischsprachigen Übersetzung erfolgreich, Fluch des Hasen, und jetzt also ausgezeichnet auch in der deutschen Übersetzung von Ki Yuang Lee.
Auch die Geschichte mit Falada ist ja eigentlich über die englische Übersetzung, die Neuentdeckung von Jeder stirbt für sich allein, englischer Titel Alone in Berlin. Mhm. Vor 10 Jahren oder sowas wurde plötzlich ein, ich weiß nicht, von Oprah Winfrey oder irgendwie empfohlen, plötzlich funktioniert das.
Oh nein, und das war der Auslöser, dass die Deutschen auch ihren eigenen Autor wieder entdeckt haben.
So ist es.
Naja, okay.
Gut für Aufbau, ja.
Also wir haben jetzt schon gesagt, dass das Englischsprachige, der britische und US-Markt noch so ein bisschen immer noch als die dominanten Sprachen. Gibt es denn sowas auch wie eine formale Angleichung an diese Literaturen? Also dass Sie vielleicht, Frau Blumhagen, feststellen, naja, die deutschen AutorInnen, die schreiben vielleicht auch ein bisschen amerikanischer jetzt. Die orientieren sich vielleicht an so einem US-Familienroman. Ist es so, dass man sich vielleicht auch so ein bisschen formal einfach diesem Markt annähert?
Ich glaube, das wünschen wir uns ganz doll. Ich finde schon, also ich finde, dass dieses Erzählerische, das ist ja das, was wir so aus dem Amerikanischen kennen. Also ich finde, dass sich das definitiv mehr und mehr entwickelt und dass wir das eben bei verschiedenen Autoren auch sehen.
Und das ist, Sie haben jetzt gerade gesagt, so wünschen Sie sich, Herr Becker, würden Sie das auch sagen? Ist es nicht vielleicht auch manchmal ein Verlust, wenn man sagt, naja, alle orientieren sich so ein bisschen an so einem US-Style, so nationale Eigenheiten, formale Experimente, gehen die vielleicht auch so ein bisschen verloren, wenn man so auf den internationalen Markt schielt?
Die werden dann vielleicht nicht übersetzt, aber sie existieren ja für uns. Meine Güte, das ist nun mal, war wahrscheinlich immer so. Und ich glaube auch, die US-amerikanische Literatur ist ja jetzt nicht nur T.C. Boyle und Paul Auster, die sozusagen sofort in alle Sprachen übersetzt werden und auf die sich alle beziehen, sondern es gibt komplizierte oder auch formal avancierte amerikanische Literatur. Die wird auch übersetzt, aber ist halt nicht so erfolgreich. Und da muss man einfach das Erwartungsmanagement vielleicht ein bisschen einstellen, dass nicht alles sofort hurra
auf Platz 1 sind, internationalen Bestsellerlisten. Sie hatten jetzt noch vorhin, Frau Blumhagen, das Sachbuch angesprochen, das deutschsprachige Sachbuch. Was sind dann so gefragte Themen oder wo ist das denn gefragt? Deutsche Geschichte? Deutsche Philosophie?
Ja, definitiv. Also deutsche Geschichte finde ich immer. Also neu erzählt sowieso. Und wir hatten ja eine ganze Zeit, wo so Pop-Science aus Deutschland ganz gut funktioniert hat. Wir hatten ja diese Julia Inders, Dame Charme ist in der ganzen Welt, erscheint das. Also in Indien Bestseller und aber auch...
Dame Charme in Indien.
Hat mir mal ein Lektor gesagt, danke, dass es dieses Buch gibt. Es hätte sozusagen, das ist ja sein meistverkauftes Buch. Deutsches Expertentum ist total geschätzt. Also ich war auch in Taiwan mal auf der Messe, da sozusagen alle so Parenting aus Deutschland, alle möglichen Ratgeber aus Deutschland sind da total hoch angesehen. Ne?
Sie nicken, Herr Becker?
Ja, ich habe noch ein Beispiel. Die Biografie von Hannah Arendt wird zurzeit in über 20 Sprachen übersetzt von Thomas Mayer. Ist ja auch ein fettes Buch, aber Hannah Arendt ist so ein Superstar im Moment, auch der internationalen Philosophie, wird überall gelesen, hat zu, was weiß ich, zu Israel, zum Eichmann-Prozess, das sind alles Dinge, die man heute nochmal diskutieren kann und auch diese Biografie zum Beispiel, die ist, weltweit wird die gelesen.
Jetzt haben Sie alle so schöne Erfolgsbeispiele genannt, wo würden Sie denn sagen, es ist total unerklärlich, dass diese Autorin, dieser Autor kein Star ist im Ausland?
Wenn man das im Surkamp Verlag, diese Frage stellt, kommt als Antwort Ralf Rothmann. Ein Riesenwerk, der hat 30 Bücher geschrieben, die sind alle auf hohem Niveau und erzählerisch haben eigentlich alle Zutaten, die für Erfolg stehen müssten. Aber tut sich sehr schwer mit den Lizenzverkäufen ins Ausland. Man weiß nicht, warum.
Frau Blumhagen, Sie haben jetzt natürlich eine Vielzahl von AutorInnen aus Ihrem Verlag.
Genau, das traue mich jetzt nicht irgendjemandem zu sagen, weil das sieht ja aus, als ob ich mich nicht richtig bemüht hätte oder so.
Vielleicht auch Themen, wo Sie sagen,
genau,
das sind eigentlich
also ich
Themen, die
genau,
können viel,
das,
viel besser
ich,
laufen.
Macht es ein bisschen einfacher für mich. Also wir haben ja wirklich in letzter Zeit eben viele Bücher gemacht, die so um Feminismus handeln, wo ich mich wirklich, da war ich, also hätten wir vor anderthalb Jahren hier gestanden und gesagt, wir haben, da kommt jetzt eine ganze Reihe von Romanen, von Sachbüchern, die sich sozusagen mit dem Thema Feminismus im Breiten und im Speziellen beschäftigen, und da hatte ich mir echt irgendwie mehr von versprochen, und ich habe irgendwie, also mit Probeübersetzungen und Referenzen und wo die nicht alle vernetzt sind, und da sind wirklich, ist wenig bei rausgekommen, und klar, jetzt eben anderthalb Jahre später habe ich halt erkannt, okay, Feminismus ist einfach so ein lokales Thema in vielerorts, dass die da eben ihre eigenen AutorInnen haben. Mhm. Und das gleiche eben auch so ein bisschen mit dem Migrationsthema. Da hatte ich mir irgendwie auch, also was du ja auch vorhin gesagt hast, ne, wir sind so rausgegangen und haben gesagt, oh, diese neue Riege von AutorInnen, da hätte ich mir natürlich eigentlich auch mehr erhofft. Kann aber jetzt irgendwie so rückblickend sagen, ja gut, ich kann die Argumente der Gegenseite sozusagen irgendwie auch verstehen.
Aber gerade bei so einem Thema wie Feminismus, was global auch so präsent ist, denken wir Deutschen da vielleicht auch manchmal, dass wir ganz vorne da diskursiv mit dabei sind und sind es einfach gar nicht? Sind wir einfach vielleicht 5 Jahre hinterher vom Diskurs? Ich meine, es gibt ja auch durchaus internationale Gleichberechtigungsstudien, wo Deutschland überhaupt nicht so gut abschneidet, ne?
Also ich denke zum Beispiel im Vergleich zu Frankreich, da war es mir relativ aufgefallen, dass der Diskurs ein ganz anderer ist. Ob er jetzt vor oder zurück ist, kann ich nicht so oder will ich nicht irgendwie beurteilen. Aber das ist mir aufgefallen, dass gerade so in den Ländern, die nah dran sind, da ist es irgendwie aber so ganz anders. Also, und das, so funktioniert ja eigentlich unser Geschäft, ne? Wir gehen ja davon aus, okay, erstmal die Länder, die uns nah sind, und dann die, die uns nicht so nah sind. Und das war da jetzt so ein bisschen das Gegenteil fast. Also ich fand gerade so, die Nachbarländer haben das Thema eben, Feminismus ist da so ganz anders verortet. Und da habe ich halt auch so Sachen gehört wie, wir hatten ja ein Buch, Das Ende der Ehe. Da, als ich das darüber gesprochen habe, dann hieß es immer, die Ehe spielt bei uns gar keine Rolle. Und dann habe ich gesagt, naja, aber das ist ja nicht das Thema. Hm. Aber so, das ist schon...
Und gerade Emilia Roig ist ja eigentlich eine sehr internationalen Diskursen verankerte Autorin.
Genau.
Was würden Sie denn jetzt vielleicht noch zum Abschluss sagen, müsste sich noch ändern, damit vielleicht deutschsprachige Literatur noch erfolgreicher, noch mehr internationalen Anschluss bekommt? Also hängt das da an Förderinstitutionen oder ist es da vielleicht manchmal an den AutorInnen auch selbst, noch mehr Anschluss an internationale Trends oder Diskussionen zu suchen? Herr Becker, sehen Sie da noch Verbesserungsmöglichkeiten?
Ja, so ein Fördermensch wie ich sagt natürlich, es muss mehr Fördergeld her. Und in den letzten Jahren ist es eher ein bisschen abgebaut worden im Goethe-Institut. Das ist sehr schmerzhaft für die Verlage. Oder es gab früher Geisteswissenschaften international. Das war ein Programm, wo Geisteswissenschaften ins Englische übersetzt wurden. Das war eine sehr wichtige Sache. Die gibt es nicht mehr. Das merkt man. Und ach, ich denke, die internationalen Diskurse, die haben wir in einer Stadt wie Berlin praktisch ja in zu Hause. Wir sind eine Stadt des Exils der internationalen Autoren. Und ich glaube, dass da eigentlich ziemlich viel passiert. Also da ist mir gar nicht so bange.
Und da sind Sie auch optimistisch für die Zukunft. Es gibt jetzt ja auch teilweise kritische Stimmen aus dem Ausland, die sagen, der internationale Diskurs in Berlin, in Deutschland ist auch schwieriger geworden.
Sie meinen mit Strike Germany sowas?
Zum Beispiel, ja.
Ich glaube, das ist eine kurze Phase. Also irgendwie sich da ganz abzuschotten, da ist Deutschland auch zu wichtig oder zu zentral in Europa. Da gehen so viele Verbindungen hin und her. In 3 Jahren ist das vorbei.
3 Jahre müssen wir, also dann ist es vorbei.
Sagt Jürgen
Jakob Becker. Frau Blumhagen, was würden Sie sagen, wo würden Sie noch Verbesserungschancen für den Weltrang deutschsprachiger Literatur sehen?
Ja, ich glaube, vor allem eben das, die Wahrnehmung, ne, was ist Literatur und was ist eigentlich erfolgreich. Also für mich eben, wie gesagt, ich bin da relativ passioniert mit dem auch, dass ich überall, wer mich fragt, sage, ja klar, deutsche Literatur, aber eben auch deutsche Unterhaltung. Und also ich für mein Geschäft, ich brauche halt auch wirklich Erfolge, um dort weiterzumachen. Und deswegen, also ne, das, Relevanz ist eben auch nicht nur das eine. Das ist nicht nur literarische Meriten, sondern Relevanz ist ja auch, was wird gelesen. Also insofern, ich bin eigentlich total optimistisch und freue mich, dass wir jetzt irgendwie im Diverser in die Welt raustreten und nicht nur im Sinne der AutorInnen, sondern auch im Sinne von Genres, die eben international gelesen werden. Und ich würde mir natürlich trotzdem wünschen, dass das dann auch mal gefördert wird, weil das ist natürlich das, was dann eben nicht, also diese...
Dass ein bisschen mehr Unterhaltungsliteratur
gefördert
wird. Aber also, die wird doch eh verkauft, müssen wir doch nicht mehr fördern.
Genau.
Trotzdem, Sie sagen, das natürlich müssen wir trotzdem noch fördern. Also, wir haben die Bilanz gehört, der ExpertInnen, der Weltrang von deutschsprachiger Literatur, um den steht es gar nicht so schlecht. Die Klassiker laufen gut, aber auch die neuen Geschichten, die Autorinnen, die wieder Lust haben zu erzählen und sich in internationale Diskurse eingliedern. Ich bedanke mich ganz herzlich bei meinen Gästen, Annemarie Blumenhagen, Leiterin der Lizenzabteilung der Ullstein Verlage, und Jürgen Jakob Becker, Leiter des Deutschen Übersetzungsfonds. Vielen Dank, dass Sie hier waren.
Dankeschön.
Das war die Streitkultur zur Frage: Hat deutschsprachige Literatur noch Bedeutung in der Welt? Mein Name ist Miriam C. Im Programm vom Deutschlandfunk geht es jetzt weiter mit Kultur heute, und da wünsche ich gutes Weiterhören.